komme ich zu meinem ersten Punkt, die Debatte über diese Lage, die ja nicht beschönigt wird, die geht in eine ganz andere Richtung, als nach den systematischen Gründen zu fragen. Da ist erstens mal zu bemerken, eine mehr oder weniger offensive Parteinahme für den Nutzen genau dieser Verhältnisse. Vorgestern war da zum Beispiel eine Meldung in der Zeitung, es gibt überhaupt nur noch 10% arbeiten überhaupt nur noch in befristeter Beschäftigung, also mit einer Unsicherheit, ob sie den Job überhaupt haben, behalten. Und bei Neueinstellungen macht sowas schon die Hälfte der Beschäftigten aus. Große wie kleine Firmen, Daimler wie andere, stellen Leute überhaupt nur noch so an, dass denen jede Sicherheit des Arbeitsplatzes erstmal überhaupt bestritten wird. Und was ist der Zeitungskommentar dazu? Ich lese vor, der heißt, die Ungewissheit wird Alltag. Und dies prekär zu nennen, hieße die Herausforderung bestenfalls zähneknirschend anzunehmen. Die neuen Arbeitsverhältnisse aber sind nicht nur Problem, sondern auch Chance. Sie ermöglichen häufig Arbeit, wo andernfalls keine mehr wäre. Das ist eine schöne Logik. Weil nicht mehr anders beschäftigt wird, weil einfach Unternehmer eben nicht mehr anders anstellen als so, mit dieser Form von prekärer Ungewissheit, die dann zum Alltag der Leute wird, heißt das, wenn nicht mehr anders beschäftigt wird, dann ist das eine Chance. Da wird nicht der Nutzen für die Unternehmer, die da so unsichere Arbeitsexistenzen stiften und ausnutzen, ins Feld geführt, sondern, und das ist eine schöne Umdrehung, ein Nutzen derjenigen, die einfach auf solche Arbeitsplätze angewiesen sind, denen also nichts anderes übrig bleibt, als die zu nehmen, denen wird eine Chance eröffnet. Also dann, gerade dann, und wenn sich die Abhängigkeit von einem Arbeitsplatz so verheerend auswirkt, sie eben mit lauter Unsicherheiten einhergeht, dann soll das ein Glück sein, weil Millionen ja gleich gar nicht gebraucht werden. Also kein Gedanke und keine Kritik daran, was das eigentlich für Arbeitsverhältnisse sind, die massenhaft Leute brotlos machen und auf solche Arbeitsplätze als Glück verweisen, wovon sie da eigentlich im negativen Sinn abhängig sind, sondern hier liegt doch eine Chance vor, die Leute sollen froh sein, andere kriegen sie nicht, dass sie so einen Arbeitsplatz kriegen. Und dann findet sich auch gestern in den Heute-Nachrichten auch prompt so ein idiotischer Hotelangestellter, der stellt sich hin und sagt, na, die befristete Anstellung, das ist doch seine neue Freiheit, dann braucht er sich nicht gleich zu binden. Dann kann er schauen, ob er sich nicht demnächst einen anderen Arbeitsplatz aussuchen kann. Ausgerechnet in dieser Sphäre, also Hotelgewerbe, wo dann gleich gemeldet wird, da ist das sowieso gang und gäbe, dass Leute eigentlich keine festen Arbeitsplätze haben. Kommt so einer im Oberlivret und sagt, na, das ist doch fein, das ist meine neue Freiheit. Das dazu. Also das ist eine Parteinahme für Verhältnisse, einfach weil es heißt, anders gibt es die nicht mehr. Eine zweite Abteilung sind Klagen, die werden laut über diese Verhältnisse und über die Belastungen, die solche Verhältnisse bedeuten. Aber keineswegs für die, die sie dann auszuhalten haben, sondern für den Staat. Da heißt das Argument, die Sozialkosten explodieren. Die Masse von Arbeitslosen, na, die lebt nicht schlecht, sondern die ist dem Staat zu teuer. Die Armutsverhältnisse stören die öffentlichen Sozialkassen. Und auch das wird nicht einfach so brutal dahingesagt, die Kassen, die eigentlich dafür da sind, die Arbeitslosen eben irgendwie in Existenz zu halten, die melden also, wenn solche Fälle auf uns zukommen, dann ist das eine Belastung und eigentlich ein Schaden für die Kasse, sondern das wird gleich auch übersetzt in einen Schaden, den das Arbeitsvolk selber hat. Das heißt es nämlich, das muss das zahlen. Also weil der Staat die Bürger in die Pflicht nimmt, materiell belangt für seine Kassen, sind die die Geschädigten, und zwar nicht durch die Rechnungen, die da Millionen Arbeitslose produzieren und diese prekären Arbeitsverhältnisse stiften, und auch nicht durch den Staat, der eben seine Kassen so organisiert hat, dass er da auf das knappe Einkommen der Leute zugreift, sondern geschädigt sind eigentlich die Steuerzahler, also die Lohnbezieher, im Grund durch ihre eigenen Mitbetroffenen, eben durch die, die die Kassen in Anspruch nehmen, also durch die, die nicht arbeiten können, die leben nämlich, heißt es, eigentlich auf Kosten der Steuerzahler. Also Westerwelle bei der Maybrit Illner zum Beispiel hat das wieder ausgesprochen und da an diese Steuerzahler appelliert. Ich zitiere mal wieder: Man muss auch an diejenigen denken, die mit harter Arbeit das verdienen, was hier in Berlin verteilt werden soll, die mittleren und kleinen Einkommen. Für Sozialen und für die Schulden des Bundes stehen 60% aller Ausgaben, nur 2% für Bildung. Wenn wir nicht aufpassen, dann ist der Sozialstaat in 15 Jahren an der Grenze seiner Bezahlbarkeit angelangt. Wenn jemand hart arbeitet, dann muss er auch am Ende der Woche mehr haben, mehr als derjenige, der gewissermaßen vom Staat lebt. Und der Generalsekretär der CDU legt nach: Wer arbeitet, muss mehr haben als der, der nicht arbeitet. Ein fairer Lohnabstand ist ein Gebot der Gerechtigkeit gegenüber denen, die mit ihren Steuern unseren Sozialstaat erst ermöglichen. Was ist das eigentlich da für eine Argumentationsweise? Ich will mal also als ersten Punkt was sagen zu dem Thema Gerechtigkeit am Arbeitsmarkt. Zu diesem von oben abgerufenen Steuerzahlerstandpunkt, der ja sehr populär ist, der überhaupt die kritische Stellung ist, die der Normalbürger zu allen Fragen so einnimmt. In der Bildzeitung darf sich dann wieder auch so ein Mensch äußern, der sagt: Ja, bin ich blöd, wenn ich noch arbeiten gehe? Man möchte eigentlich die Zeitungsleute, die dem das da in den Mund legen, oder dem, der da seine Empörung von mir aus auch von sich aus äußert, eigentlich raten, dann sollen sie doch auf Hartz IV machen. Wenn das so bequem und so schön ist und wenn einer, der arbeitet, der Dumme ist. Aber noch einmal genereller: Wie geht eigentlich da die Logik dieser Gerechtigkeitskritik? Das ist eigentlich eine verkehrte und ziemlich gemeine Deutung der Lage. Die Ungerechtigkeit, die da entdeckt wird: Arbeiten lohnt sich nicht. Nicht arbeiten lohnt sich glatt vergleichsweise. Da wird sich beklagt darüber, dass man arbeitet und dass man sich schlecht stellt. Aber nicht, weil man selbst zu wenig hat. Da käme man ja eigentlich auf die Frage: Naja, warum ist das so? Käme halt auf die Abhängigkeit von Unternehmensrechnungen, von Staatsrechnungen, von Steuer- und Sozialabgabenbeschlüssen. Sondern der Ungerechtigkeitsvorwurf, der stützt sich eigentlich auf einen anderen Grund. Die eigene Lage ist kritikabel und da wird ein Vergleich angestellt, weil Leute, auch ohne dass sie Arbeit haben und arbeiten, das elende Minimum von 359 Euro plus Wohngeld und noch ein paar Zulagen im Zweifelsfall zum Leben bekommen. Die Kunst bei dieser Argumentationsweise, auch die Gemeinheit, ist also, man vergleicht die einen schlechter Gestellten mit den anderen. Und fordert dann von der Obrigkeit die Tugend der Gerechtigkeit. die soll nach Leistung und Verdienst irgendwie Entgelt und Versorgung fair zumessen. Und dieses Fair hat dann dieser Logik nach auch eine eindeutige Richtung. Die Sozialstaatsklientel da, die aus der Arbeit rausgefallenen, ohne Einkommen, die eben vom Staat, von den Kassen irgendwie ein Existenzminimum zudefiniert kriegen, die sind eigentlich zu gut gestellt. Also der Gerechtigkeitsfanatismus, der fordert eigentlich selten überhaupt etwas für sich, sondern Genugtuung für die eigene Lage. Und Genugtuung, das heißt meistens Beschränkung der anderen, mehr Härte gegen die, die ohnehin am Existenzminimum leben. Da wird also das Volk gegeneinander aufgestachelt. Arbeitende mit ihren Geldnöten gegen Sozialfälle ideell in Anschlag gebracht.
Zwischenfrage.
Ja.
Jetzt war es doch gerade dein Ausgangspunkt, dass die Leute sich vergleichen mit ihren Armutskameraden oder Armutskollegen. Wie kommt es jetzt gleich schon auf den Sprung mit anderen, die sie aufstatten?
Na, weil es ja öffentlich vermeldet und unterschrieben wird. Die Bild-Zeitung zitiert den doch zustimmend. Der Westerwelle sagt ja, wenn die einen Steuer zahlen, müssen die hart arbeiten. Dann muss man doch aufpassen, dass die anderen nicht zu viel kriegen. Es ist doch gar nicht bloß eine Stellung oder eine schäbige Gerechtigkeitsvorstellung der Leute, sondern es ist ein Argument, was von oben unterstützt, bedient, provoziert und laufend mit Material versorgt wird. Das will ich damit sagen. Ich will den Unterschied zwischen denen, die unten sind und oben sind, hier an der Stelle sowieso nicht so furchtbar groß betonen, weil in dieser Argumentationsweise, in dieser Bedienung dieses Gerechtigkeitsstandpunkts von oben, da ist das einerlei.
Und meine Schwierigkeit war aber da jetzt vorher, weil ich dachte, du bist auf der Ebene von die Leute untereinander, weil du ja gesagt hast, sie rufen nach der Obrigkeit. Oder da steckt der Ruf nach der Obrigkeit drin. Jetzt sagt die Obrigkeit selber, sie rufen nach sich. Oder?
Ja, das kommt noch. Die ruft nach sich selber. Und zwar in einem eindeutigen Sinne, nämlich verdolmetscht fürs Volk, wir brauchen mehr Gerechtigkeit. Wir müssen für mehr Gerechtigkeit sorgen. Die nehmen diesen erst per Bildzeitung und per Öffentlichkeit bestätigten und ins Volk hinein projizierten Standpunkt auf und sagen, genau das ist die Kritik, die haben wir auch. Und die müssen wir uns zu Herzen nehmen. Ich komme aber noch drauf. Also der Gerechtigkeitsstandpunkt sagt, wer arbeitet, der hat auch was verdient und wenn er schon selber so wenig verdient, dann hat er wenigstens verdient, dass andere, die nicht arbeiten, gefällig schlechter gestellt werden. Dafür gibt es auch ein Schlagwort und das wird jetzt hier eigentlich moralisch eingefordert. Und das heißt Abstandsgebot. Abstandsgebot eben derjenigen, die anständig arbeiten, zu denen, die gar nicht arbeiten und sich deswegen aber auch nicht so gestellt gehören. Also da wird dann auch Missbrauch der Sozialhilfe entdeckt und angeprangert. Wie gesagt, dieser schöne Zynismus vom Westerwelle, hier liegen falsche Wohlstandsversprechen vor. Man mag gar nicht fragen, was der da als Wohlstand definiert. Und das führt zu altrömischer Dekadenz. Also besteht dieses Wohlstandsversprechen schlicht und einfach darin, und der Skandal, dass Leuten, die keine Arbeit haben und keine finden, dass die dauerhaft von Alt-II leben. Auch wenn das eigentlich gar nicht übermäßig gut geht. Also der erweiterte Vorwurf heißt dann, naja, die richten sich ja da drin ein. Die finden ja Wege, Mittel und Wege, wie man da auf Dauer zurechtkommt, die arbeiten ein paar Stunden zusätzlich, eventuell auch noch schwarz, verdienen sie was dazu. Und da muss man sagen, was da angegriffen wird, das ist doch das, was in der bürgerlichen Gesellschaft sonst jedem zugebilligt wird. Nämlich auf allen Stufen der Berufshierarchie dürfen und sollen die Bürger eigentlich irgendwie doch kalkulieren, mit ihren Existenzbedingungen umgehen und für sich irgendwie das Beste draus machen. Da heißt es doch, da wo du bist, in dem Beruf wo du bist, da darfst du dich dann auch nach der Decke strecken und schauen, wie du mit dem am besten zurechtkommst. Aber das ist ausgerechnet bei den Sozialfällen, die ja eigentlich in ihrem Zustand als ALG-2-Empfänger eigentlich kaum Alternativen außer Negativen haben, also bei denen wird das als Missbrauch gebrandmarkt. Für die gilt einfach, und das ist dann der Maßstab, eine Pflicht zur Arbeit, und zwar unabhängig davon, ob sie überhaupt eine kriegen. Also die haben moralisch ausgedrückt, und hier wird ja moralisch argumentiert, nämlich mit der Einstellung, die haben Anstand zu beweisen, ihren Willen zum Arbeiten, auch wenn ihnen das gar keine Arbeit garantiert. Und wenn sie dann keine haben, dann wird einfach an diesem Willen gezweifelt. Das ist der Dauerverdacht, die leben auf Kosten der Gemeinschaft. Also wird an diesen Leuten eine falsche, durch Hartz IV und das Sozialsystem geförderte Einstellung festgemacht, denen fehlt der Arbeitswille und es wird auch nichts dafür getan, oder nicht genügend dafür getan, dass sie den überhaupt kriegen. Das ist einerseits ein Hohn auf die reale Lage. Denn diese Leute, wo es da heißt, na, da fehlt es am Arbeitswillen, wie gesagt, die haben ja selbst eigentlich gar nichts in der Hand, um zu bestimmen. Die sind festgelegt in ihrem Status, abhängig davon, was eben Wirtschaft und Staat beschließen oder wie die mit ihnen rechnen. Die sind von Unternehmen ausgemustert oder finden von Haus aus keine Anwendung, wegen der Rechnung halt, die mit ihnen angestellt wird. Und wie das Faktum der Massenarbeitslosigkeit ja beweist, sind ja Millionen, braucht diese Gesellschaft, so wie sie organisiert ist, braucht diese Wirtschaft, so wie sie rechnet, offenbar die Arbeit dieser Leute einfach nicht. Jedenfalls nicht dauerhaft und für ganz viele überhaupt nicht. Die finden halt keine Arbeitsstellen, an denen sie Geld verdienen können. Und das hat ja auch einen Grund, also um ihn mal allgemein zu sagen. Das liegt halt daran, dass, um es negativ auszudrücken, Arbeit in dieser Gesellschaft eben kein Gemeinschaftswerk ist. Irgend so ein kollektives, organisiertes Werkeln, mit dem dann das große Kollektiv irgendwie seine Lebensbewältigung regelt und bei der dann jeder seinen Teil miterledigt und wenn es zu wenig zu tun gibt, wird halt nichts getan und wenn es viel zu tun gibt, dann packen alle an. So geht es ja gar nicht zu. Arbeit findet halt statt, wenn und nur dann, wenn eben Unternehmen daraus halt ihre Bereicherung machen können und sie findet dafür statt, dass die das dann tun. Und allein, dass es so viel Arbeitslose gibt, beweist ja schon, dass eben hier nicht ein Kollektiv die notwendige Arbeit abwickelt, sondern dass einfach Arbeit nach anderen Zwecken verrichtet wird, als für die Lebensmittel oder für die Lebensbedürfnisse der Bevölkerung. Und dass Arbeit halt ein Kostenfaktor des Wirtschaftszwecks ist, für den sie eingesetzt wird und deshalb knapp kalkuliert wird, so knapp, dass Millionen da einfach draußen sind. Und da haben sie also selber eigentlich gar nichts in der Hand und zu bestimmen. Und auch nach der zweiten Seite, wenn sie als solche Lohnabhängige ohne Arbeit und Einkommen dann zur Klientel des Sozialstaats werden, der ihnen dann irgendeine Sozialexistenz verpasst, mit der die sich dann abzufinden und zurechtzufinden haben, dann sind sie ja da auch überhaupt nicht Herren ihrer Lage, sondern das wird ihnen entweder zugestanden oder man kann auch sagen zu diktiert. Und ausgerechnet in dieser Situation, da ächtet man noch die, die nicht gebraucht werden, und wirft ihnen vor, dass sie ihren Beitrag zum gemeinsamen Werk verweigern, dass sie der Gemeinschaft auf der Tasche liegen, wenn sie ihre Arbeitsexistenz verloren haben oder erst gar nicht gekriegt haben, aber dennoch irgendein Geld zum Leben kriegen. Also angegriffen werden da nicht die, die sie zu Sozialfällen machen, und der staatliche Verwalter, der die dann als solche unter seiner Regie hat, sondern, und da bin ich wieder beim Thema Gerechtigkeit, der wird aufgefordert, er soll gefälligst Gerechtigkeit herstellen in dem vorhin gesagten Sinn. Letztlich aber zielt diese ganze Kritik sowieso nicht bloß und auch nicht vornehmlich auf die Leute. Die wahren Adressaten, die da angesprochen werden, das sind gar nicht die vielberufenen, braven, schwer arbeitenden und Steuerzahler. Von deren Einstellung und Anstand und so weiter hängt ja überhaupt nicht ab, was aus ihnen wird, sondern die Kritik, und das sagt auch der Westerwelle sehr deutlich, die zielt eigentlich auf das Sozialsystem selber. Auf die Sozialpolitiker, auf den Staat und die Öffentlichkeit und die Politiker selber vom Schlage Westerwelles kritisieren da eben, wir eröffnen ja da einer Klientel mit einem Wohlstandsversprechen sowas wie eine falsche Einstellung. Also die kritisieren das ganze System des Sozialstaats, die Existenzsicherung, die der Staat gewährt, wenn und weil die Leute aus der Arbeit rausfallen, und kritisieren daran, das wäre im Grunde alles fragwürdig und eigentlich eine systemwidrige, unverdiente Leistung, eben moralisch ausgedrückt die Erlaubnis zur Untätigkeit. Die Arbeitslosenverwaltung fördert die falsche Einstellung. Zu der Westerwelle hat sich auch entschieden, gegen diese Vorwürfe gewehrt, wie redest denn du über die Leute, und meines Erachtens sehr zu Recht festgestellt, naja, die Leute, deren Anstand will er doch nicht in Zweifel ziehen, aber der ganze Sozialbereich, die ganzen Sozialregelungen, die sind eigentlich, naja, um es mal so auszudrücken, zu sozial, zu viel Existenzsicherung, als dass sie nicht die Leute auf falsche Gedanken bringen täte. Und ausgerechnet diese systematische Kritik, die heißt, naja, die Ehre der Leute greife ich doch nicht an. Ich sage doch bloß, das System ist falsch. Ausgerechnet diese Kritik soll dann eben verständlicher, moralisch sauberer und selber anständiger sein. Ausgerechnet da, wo es gesagt wird, na, die einzelnen Leute, die will ich gar nicht kritisieren, sondern dass der Staat insgesamt da mit seinen Sozialregelungen, mit seinen existenzsichernden Hartz-IV-Bestimmungen da was falsch macht. Das soll also in Ordnung gehen, eben, weil es nicht den guten Willen der Leute in Zweifel stellt, sondern dem Staat vorwirft, dass er hier überhaupt diesen guten Willen einfach fälschlich in eine falsche Richtung lenkt.
Habe ich schon wieder eine Zwischenfrage.
Ja.
Jetzt verstehe ich nicht, hast du vorher gesagt, oder hast du es so ausgeführt, wie die Kritik von oben sozusagen daherkommt, dass den Menschen, die arbeitslos sind, weil sie nicht gebraucht werden, ihre Lage ja so ist, dass sie gar nicht Subjekt ihrer Lage sind. sondern die machen ja andere, das machen andere mit ihnen. Und dass denen aber ihr Wille zur Arbeit bezweifelt wird. Und das verstehe ich nicht, von wem denn jetzt eigentlich, wenn du jetzt sagst, der Westerwelle, der hat eigentlich recht, er richtet sich gar nicht mit seiner Kritik an den Willen von Leuten, bezweifelt nicht deren Willen zur Arbeit, sondern er richtet sich an das Sozialsystem, weil er das umkrempeln will.
Ja, und so eine grundsätzliche Opposition ist das ja gar nicht. Weil wenn einer sagt, das Sozialsystem, machen wir uns doch nichts vor, fördert systematisch falsche Einstellungen. Das sorgt dafür, dass sich die Leute bequem im Hartz IV einrichten. Dann ist das der Zusammenschluss. Bloß kann der Mensch immer sagen, ich meine ja gar nicht die Leute, ich meine wir erlauben es ihnen. Der kann aber genauso gut, und auch das provoziert er natürlich, auch an das denkt er da dabei. Und auch das wird ja dann in Verlängerung sofort überall entdeckt. Naja, das Hartz-IV-System ist doch voller lauter Schmarotzer. So, und dann bist du dabei, ja, das sind die Figuren. Das ist doch gar kein Gegensatz, dass man sagt, naja, der wird nur ausgenutzt, dieses ich meine nicht die Leute, sondern... Wenn es heißt, hier macht einer die Leute schlecht, ja dieselben, die du beschuldigst, kannst du zugleich in Schutz nehmen und sagen, die täten schon wollen, wenn wir sie nicht bloß per soziale Existenzsicherung daran hindern täten. Also so billig geht der Zusammenhang von falscher Einstellung von Schmarotzern im Sozialsystem zu, na es geht gar nicht um die Schmarotzer, sondern es geht um das System selber, das produziert die. Der Antrag, der daraus folgt, der ist eigentlich sehr klar und direkt, nämlich der Sozialstaat soll sein ganzes Sozialwesen, die Existenzsicherung, die da mit Hartz IV geregelt ist, so ausgestalten, dass sie eben diesen Missstand beseitigt. Also dass sie notgedrungen Arbeitswillen erzeugt. Das führt diese Kritik glaubwürdig, für diese Kritik, die immer zweifelt, wenn einer überhaupt ins Sozialsystem fällt, glaubwürdig klar macht, nein, diese Leute werden aus der Orientierung auf Arbeit, aus dem Druck, sie sollen Arbeitswillen zeigen, nicht entlassen. Und das muss man so machen, dass man ihre Existenzsicherung entsprechend regelt, dass sie gar nicht anders können. Und das ist eigentlich schon wieder ein Plädoyer dafür, Vorsicht vor zu viel Leistungen. Das ist eben das moralische Abstandsgebot von Gerechtigkeitsfanatikern und Gerechtigkeitsfanatiker eben nicht bloß als Volkes Stimme, sondern hier in Gestalt von Politikern, die sagen, von diesem Standpunkt aus, den wir dem Volk bestätigen, machen wir uns zu Kritikern unserer eigenen Einrichtungen. Aber es gibt ja auf der anderen Seite gibt es ja auch Verteidiger und Entschuldiger und Parteigänger der Hartz-IV-Kundschaft, die diese Hetze bremsen wollen und zurückweisen wollen. Und das machen sie eigentlich, indem sie die Maßstäbe alle unterschreiben. Also dann kommen so Argumente wie, naja, aber die allermeisten Hartz-IV-Kunden wollen ja arbeiten und sind fleißig. Da wird also einfach gegen die Kritik der Arbeitswille dieser Leute hochgehalten, unabhängig davon, ob der überhaupt für was gut ist und ihnen was nutzt. Da heißt es dann auf der anderen Seite, naja, aber das mit den Schmarotzern, das gibt's doch gar nicht so groß, weil die Sanktionsinstrumente gegen Missbrauch, die sind doch scharf genug, die greifen doch auch. Der Missbrauch liegt doch bloß bei 3% der Fälle. Und die Sanktionen werden ja auch immer mehr eingesetzt. Damit bekennen sich also auch diese sozialdenkenden Fürsprecher für die da Bezichtigten eigentlich zum Zwangscharakter der Arbeit in dieser Gesellschaft. Was die beschäftigten Arbeitnehmer sich da aus Not und, wenn man so will, durch den stummen ökonomischen Zwang als Arbeit antun. Das ist für die, die aus der Arbeit rausgefallen sind, das wird hier durchaus auch von den Parteigängern unterschrieben, halt als offener politischer Zwang fällig. Bei denen eben, die aus der Arbeit rausgefallen sind und jetzt mit ihrer Not der Sozial-Solidargemeinschaft, wie das immer so schön heißt, zur Last fallen. Dann gibt es auch SPD und Linke, die können auch das Ungerechtigkeitsargument umgekehrt lesen. Ja, wenn es schon am Abstand zwischen den Hartz-IV-Leistungen und den untersten Löhnen fehlt, ja, dann muss man sich doch darum kümmern, ob man nicht doch bei den Löhnen irgendwie was machen kann. Dann ist also nicht die Grundsicherung gleich zu hoch. Statt Hetzkampagnen gegen die Arbeitslosen sollte man doch, selbstverständlich realistisch heißt es dann immer, und ja, nicht wirtschaftsschädlich, mit Mindestlöhnen für den fälligen Abstand sorgen. Sage ich später nochmal was dazu, wenn ich dazu komme, zum Thema Mindestlöhne, also sachlich. Naja, hier wird also auch dafür plädiert, ja, das ist klar, einen Abstand muss es geben, und einfach zu sagen, erstens, die Lohn beziehen, sollen gut gestellt sein, und dann ist die Frage, wie schlecht stellen wir die anderen, auch gleich erledigt, dann kann man die auch besser stellen. Na, so wird das nicht gesehen. Sondern hier heißt, Abstand muss sein, und den könnte man aber doch durch maßvolle eben Mindestlohnregelungen doch durchaus leisten. Mit all solchen Gerechtigkeitserwägungen wird also die Öffentlichkeit befasst. Und das leistet jedenfalls schon mal eins und was ganz Grundsätzliches, nämlich eine grundverkehrte Deutung der Lage. Die Lage heißt dann, na, das ist ja klar, es braucht eine erneute, eine ziemlich weitreichende, eine grundlegende Reform unseres ganzen Sozialsystems und dieser von Schröder in die Wege geleiteten Agenda 2010. Und zwar aus dem Grund, um dem Gerechtigkeitsempfinden des Volks Genüge zu tun, um der Gerechtigkeit zu dienen. Was immer da verändert werden soll, was die sich vornehmen, es ist ein Dienst am anständigen und arbeitsamen Mitbürger, an dessen Empfindungen, an dessen eben Anstand, an dessen ehrenhafte Arbeitstätigkeit. Der verdient, so heißt es, wenn er unverschuldet in Not gerät, der eine, also der nicht mehr arbeitet, der verdient, wenn er unverschuldet in Not gerät, eine bescheidene Hilfe, aber auch den Zwang, gefälligst seinen Arbeitswillen zu beweisen. Und wenn er aber arbeitet, dann verdient er einen Abstand zu denen, die ohne Leistung Hilfe in Anspruch nehmen. Also da bekommt der geschädigte Materialismus beider Mannschaften in der Form des Neids Recht und wird mit dem Versprechen eigentlich einer harten Gerechtigkeit bedient und dadurch mit einem Reformbedarf der Politik zusammengeschlossen, der von einem ganz anderen Übel ausgeht und ganz andere Missstände bekämpft als ausgerechnet falsche Einstellungen und ungerechte Angleichungen der Lage von Arbeitslosen und Arbeitenden.
Warte mal, da ja? Ist jetzt wahnsinnig viel drin gewesen in dem Satz. Weil du hast von einem Materialismus gesprochen. Jetzt habe ich das. Ich war mit Wasser vergessen. Und den mit Neid gleichgesetzt. Kannst du das bitte nochmal? Das ist mir zu schnell gegangen.
Das ist die Zusammenfassung des Arguments. Da wird Leuten, die, wo es heißt, die arbeiten hart und verdienen wenig, denen wird zugestanden, dass sie dann aber auch ein Anrecht auf einen Abstand zu denen haben, die keine Arbeit haben, die nichts leisten. So, das will ich sagen, da wird der Materialismus, mir steht doch was zu, in die Form eben eigentlich des antimaterialistischen Neids und der Gehässigkeit gegen die anderen umgebogen. Und genauso umgekehrt wird den Arbeitslosen gesagt, naja, wenn ihr anständig und arbeitswillig seid, dann dürft ihr natürlich auch für euch was erwarten und verlangen, aber dafür müsst ihr auch euch dem Zwang fügen, den das Sozialsystem hat, dass ihr gefälligst immerzu hinter Arbeit her sein sollt. So, das will ich sagen, da wird das Gerechtigkeitsempfinden zum Argument eines Reformbedarfs gemacht, zu dem Ziel und Zweck von Reformen erklärt, über die ich jetzt was sagen will, die eigentlich nach ganz anderen, eben staatsmateriellen und wirtschaftsmateriellen Grundsätzen zum Bedarf erklärt wird und wo Missstände bekämpft werden, die sehen ganz anders aus. Da geht es eben nicht um ausgleichende oder Gerechtigkeit zwischen Arbeitslosen und Arbeitenden, sondern da geht es um sowas wie Arbeitsmarktpolitik,